zwar aus 1. Johannesbrief, aus dem 5. Kapitel, von Vers 13. 1. Johannes 5, von Vers 13. Dies habe ich euch, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und dies ist die freudige Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass wenn wir ihn um etwas nach seinem Willen bitten, er uns erhört. Und wenn wir wissen, dass er alle unsere Bitten erhört, so wissen wir, dass die Bitten, die wir vor ihn gebracht haben, uns schon gewährt sind. Wenn jemand seinen Bruder eine Sünde begehen sieht, eine Sünde, die nicht zum Tode ist, so soll er bitten und ihm dadurch zum Leben verhelfen, nämlich denen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt nämlich auch eine Sünde zum Tode. Von dieser sage ich nicht, dass man für eine solche Fürbitte einlegen soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, doch es gibt auch Sünde, die nicht zum Tode ist. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott gezeugt ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott gezeugt ist, bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind, die ganze Welt dagegen im Argen liegt. Wir wissen aber auch, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht verliehen hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und ewiges Leben. Kindlein, hütet euch vor den Götzen. Bis dahin dieses teure und heilige Gotteswort. Wir stehen auf zum Gebet. Wir danken dir für deine Treue, Herr, dass wir wiederum hier vor dir versammelt sein dürfen. Herr, wir danken dir für dein teures und heiliges Wort. Herr, wir sind so froh, dass wir dein Wort haben, Herr, dass wir da aus deinem Wort nehmen dürfen, Herr. Immer wieder aufs Neue, neue Kraft und neues Leben, Herr. Wir sind so froh, Herr. Herr, segne uns heute Abend. Segne mit uns dein gesamtes Volk, Herr. Herr, segne alle. Herr, mein Gott, auch die Fürbitten. Du kennst sie alle, Herr. Du kennst auch die Not, Herr. Herr, wir wissen nicht, was wir dir sagen sollen. Aber schaue du herab, Herr. Du kennst, Herr, die Herzen, die geschrieben haben, oh Gott. Vor dir ist nichts verborgen, Herr. Wollest sie alle in Gnaden ansehen, Herr. Und wollest ihnen Hilfe zuteil werden lassen. Was sie auch benötigen, besonders Schwester Pürsig, Herr, wollest sie aufrichten, Herr, wollest sie wieder genesen lassen, Herr. Treuer Gott, wir können nicht anders wie zu dir kommen, Herr, und alles dir hinlegen. Und ich bitte aus Gnaden, nimm hin, Herr, den Dank und die Anbetung und hilf deinem Volke, dass es dich preisen kann und dir die Ehre bringt. Halleluja. Herr, sei auch weiter mit uns in dem Verlauf in dieser Versammlung. In Jesu Namen. Amen. 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 Wir setzen uns. Vielleicht singen wir noch einige Chorusse gemeinsam. Ich bin so froh, Herr, dass ich bin dein.
Ich bin so froh, Herr, dass ich bin dein. Ich darf aus Gnade dein eigen sein. Du machst von Sünde mich frei und rein. Ich bin so froh, Herr, dass ich
näher daheim. Wir möchten auch heute Abend alle ganz herzlich willkommen heißen. Wir sind sehr froh, dass wir glauben können, was wir in der Heiligen Schrift lesen. Und wir haben es aus dem Munde Bruder Brenhims immer wieder neu gehört. Der Unglaube ist der Ursprung aller Dinge, hinter dem sich der Feind verbirgt. Unglaube und Misstrauen Gott und seinem Wort gegenüber. Und der Feind ist an der Arbeit gewesen seit dem Garten Eden, um Zweifel und Unglauben dem Worte Gottes gegenüber in die Herzen der Menschen zu streuen und alle, die auf ihn gehört haben, sind zu Fall gekommen. Aber Gott hatte Menschen und hat sie auf Erden, die nicht auf den Feind hören und seine Deutungen, die nichts als Unglauben, nichts als Zweifel, nichts als Wenn und Aber in sich birgen. Gott hat Menschen auf Erden, die nicht auf das hören, was der Feind zu bieten hat, sondern die Gottes Wort so glauben, wie es geschrieben steht. Es gibt Menschen, die sich mit der Bibel befasst haben und sie sind dem Unglauben verfallen, weil sie nicht mit dem Glauben und mit offenem Herzen an die göttlichen Offenbarungsworte gegangen sind, sondern mit einer verstandesmäßigen Überlegung. Und dann haben sie in einem Evangelium gelesen, dass die beiden, die mit Christus gekreuzigt wurden, haben ihn gelästert, und dem anderen haben sie gelesen, dass der eine ihn gelästert und der andere angerufen hat, und schon haben sie gesagt, wie kann das Gottes Wort sein? Wer aber den Geist Gottes hat, sieht die Geschichte klar. Zunächst haben beide nicht begriffen, worum es geht, und haben über ihre Lippen etwas gebracht, das nicht in Ordnung war. Und dann hat der eine sich an seine Brust geschlagen und gesagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Der eine Evangelist gibt den ersten Teil, der andere Evangelist den zweiten Teil, und beides stimmt und ist reine Wahrheit. Nicht? So einfach sind die Dinge, wenn man sie einfach nimmt und der Geist Gottes einem zu Hilfe kommt und sagt, so ist's gewesen, sag es den Menschen, damit sie wissen, wie es richtig war. Aber die Theologen, sie zerbrechen sich den Kopf und sie werden irre an sich selbst, am Worte Gottes und an allem, was sie tun. Aber dank sei dem Herrn für die Menschen, die von Herzen glauben können. Wer solcherlei Dinge in der Bibel sucht, wird sie auch finden. Aber wer Gott sucht, wird Gott finden. Und wem er sich offenbart, dem ist ein für alle Mal geholfen. Der weiß, woran er ist. Und wenn in der Bibel etwas gefunden wird, das man im Moment nicht einreihen kann, der Geist Gottes wird den Augenblick schenken, wo man das vermag. Ich habe hier sowieso einen Artikel in einer unserer Wochenzeitschriften vor mir. Den Titel will ich gar nicht vorlesen. Es geht um die neue Bibelübersetzung, an der 17 protestantische und 7 katholische Geistliche gearbeitet haben. Und was hier so geschrieben wird, da muss sogar der Kommentator unserer weltlichen Illustrierten hier oder dem weltlichen Magazin, der muss seinen Kommentar hier geben, und er schreibt hier, es ist eine Wegwerfbibel. Man hat also alles Mögliche abgeändert und bis zur Unkenntlichkeit schimpfiert. Hier heißt es, hatte Luther im Schöpfungsbericht des Alten Testaments übersetzt, der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, so heißt es jetzt einfach, Stürme brausten über das Wasser. Kann sich jemand vorstellen? So liest man jetzt in der neuen Bibel. An der Geistliche aus der DDR, aus der BRD, aus Österreich und der Schweiz gearbeitet haben. Er hat hier einige Beispiele genommen. Man darf das ist fast Lästerung. Aber das steht jetzt in der neuen Bibel drin. Es heißt hier, den Bibeltext, ihr wisst ja, es gibt auch Sprüche und es gibt einige Dinge in der Bibel, die dem Irdischen zugeschnitten sind und manches ist auch da an Weisheiten für das irdische Leben mitgegeben worden. Aber hier heißt es, ja, vielleicht soll ich es auch lesen, noch den Text aus der Bibel, was soll es denn, steht ja geschrieben, gibt berauschendes Getränk den Verzweifelten und Wein denen, deren Herz bekümmert ist. Die mögen trinken, um ihr Elend nicht mehr zu denken. Neuer Text, Bier und Wein sind gut für den, der am Ende ist. Der soll sich betrinken und seinen Kummer vergessen. Könnt ihr sowas vorstellen? Das, ja, so heißt es dann in der neuen Bibelübersetzung. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Und das sind Theologen beider Konfessionen. Und ich wundere mich gar nicht, als der Mann in Indien mich jetzt zu einem Interview bat, er sagte, können Sie mir erklären, wie es kommt, dass uns die Nachrichten erreichen, dass besonders in Amerika und England, in Europa und so weiter, die Kirchen leer sind und zum Verkauf angeboten werden. Wer heute durch England geht und wer heute durch Amerika geht, der sieht an so vielen Kirchen das Schild for sale. Das bedeutet zum Verkauf. Ich hätte es selber nicht geglaubt. Und ich kann euch hinführen in Städte, wo aus Kirchen Lokale, ich wollte das Wort Nachtlokale nicht gebrauchen, gemacht worden sind. Und dieser Mann dort in Madras, er fragte mich, können Sie mir antworten, können Sie mir erklären, warum oder ob das stimmt und warum es so ist? Nur noch eine Stelle. Es ist ja sowieso Gotteslästerung, was man mit dem teuren und heiligen Worte gemacht hat. Hier heißt es in diesem Kommentar, so findet man es geradezu im Sinne Luthers, wenn er der guten Nachricht aus törichten Jungfrauen, das ist also die Luther-Übersetzung, jetzt kommen wir zu Matthäus 25, törichten Jungfrauen, nunmehr gedankenlose Mädchen liest. Also wer jetzt Matthäus 25 liest in der neuen Bibel, der findet nicht mehr das Wort oder den Begriff törichte Jungfrauen, sondern gedankenlose Mädchen. Es ist also eine wirkliche Katastrophe. Das Maß des Abfalls, der Gottlosigkeit, ist überschritten. Es ist voll. Und es bleibt nichts weiter übrig, als dass der Zorn Gottes sich über alle Ungerechtigkeit der Menschen ergießt, die in ihrem Hochmut verblendet sind. Wer die Geburtsgeschichte Jesu liest, der liest nicht nur eine Jungfrau wurde schwanger, der liest nur noch eine junge Frau wurde schwanger. Es ist einfach katastrophal. Man kann sich das Ausmaß dieser grenzenlosen Vergessenheit, in die Menschen geraten sind, gar nicht ausdenken. Und der Glaube ist nicht durch den Kommunismus zerstört worden und nicht durch den Sozialismus oder irgendeinen Mismus. Der Glaube ist von der Kanzel her zerstört worden, von denen, die das Wort Gottes gehandhabt haben. Von ihnen ist der Glaube in den Gläubigen zerstört worden. Und wer will sich wundern, dass die wahrhaft Gläubigen, und so hoffen wir es und erwarten es durch die Gnade Gottes, dass jetzt noch den Letzten die Augen aufgehen. Ich hatte einen anderen Bericht gelesen, in dem schreibt ein Pfarrer, Seitdem er begriffen hat, was die Ökumene ist, hat er seinen Austritt erklärt und hat dann Offenbarung 18, Vers 4 dazu geschrieben und die passenden Bibelstellen und hat darin den Gedanken zum Ausdruck gebracht, dass er zu dem Gelöbnis, das er gegeben hat, als er in das Amt eingesetzt worden ist, diesem Gelöbnis möchte er treu sein und treu bleiben und das Evangelium in Übereinstimmung mit dem, was zur Reformation geschah, verkündigen. Und er meinte, dazu gehört auch, dass der Papst der Antichrist ist. Und schon waren die Dinge alle über den Haufen geworfen. Aber ich war froh zu hören, dass es Menschen gibt, die in letzter Minute begreifen, ihr mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an, damit ihr keinen Anteil an ihren Plagen habt. Das Maß der Gesetzlosigkeit, der Gottlosigkeit, des Übermuts und was man sonst an Titel und Worte finden könnte, ist überschritten. Es ist voll und es läuft über. Wir wissen aber auf der anderen Seite, dass der Herr unter den Seinen bemüht ist, Gnade zu schenken und dass wir den Höhepunkt erreichen, auf dem die neutestamentliche Gemeinde war, als sie begonnen hat. Dass ich euch hier noch vorlesen soll, dass in Bremen Bier und Würstchen zum Abendmahl gereicht werden, das darf ja auch nicht mehr wahr sein. Das darf auch nicht wahr sein. Es sind einfach Dinge, die nicht mehr, ja, man wagt sie kaum in den Mund zu nehmen. Weil man spürt, der Zorn Gottes könnte so losbrechen. Der könnte so runterfahren und einen Schluss machen mit all den Dingen, die heute noch hin und her gehandhabt werden. Was sollen wir dazu sagen? Vergessen wir der Dinge, die Gott ja zu seiner Zeit alle ansprechen wird, mit denen er sich befassen wird. Unsere Aufgabe ist es, das volle Heil in Jesus Christus zu verkündigen und Gott zu danken für das Geschenk des Glaubens, ihm zu danken für das Geschenk seines Wortes und seiner Gnade, dass wir uns immer wieder aufs Neue freuen können, als Menschen, die begnadigt worden sind, in dieser Zeit das zu hören und zu glauben, was Gott jetzt tut. Man hat nicht nur gesagt, Gott ist tot, sondern man macht ihn noch lächerlich. Und sein Wort, stell euch vor, wenn jetzt jemand in der neuen Bibel liest, die Stürme brausen über das Wasser. Was hat das mit Gott zu tun, der da spricht, es werde Licht? Und das steht auch nicht mehr in der neuen Bibel. Gott hat nur noch gesagt, nach ihrer Meinung, es soll hell werden. Es ist einfach undenkbar, dass ein Gotteskind eine solche Bibel lesen kann. Vielleicht wird es wertvoll sein, wenn wir uns eine Bibel als Reserve zurücklegen, wer weiß es. Eines Tages mag es heißen, jetzt lest mal diese Bibel hier, damit ihr alle einheitlich belehrt werdet und legt eure anderen Bibeln zurück, man weiß nicht, was kommt. Aber eins weiß ich, und wenn man uns die Bibel nehmen würde, Gottes Wort ist hier im Herzen geschrieben. Das ist geschrieben mit dem Griffel des Heiligen Geistes. Wenn es soweit kommen würde, dann müssten sich in unser Herz herausoperieren, um an das Wort Gottes heranzukommen. Denn es ist da drin. Und dafür sind wir Gott so dankbar. Ist das nicht ein Geschenk, teure Brüder und Schwestern, werte Freunde? Ein Geschenk Gottes in dieser Zeit. Man hat das biblische Fundament untergraben und untergraben, bis doch alles zusammenbricht. Aber der Herr hat einen Überrest. Er hat ein auserwähltes Volk, ein königliches Priestertum. Er hat Menschen, die auf seinen Wegen wandeln, die seinen Willen tun, die seinen Worte von ganzem Herzen und von ganzer Seele Glauben schenken können. Es ist einfach wunderbar, dass Gott uns in dieser Zeit, in der wir leben, die Einsicht, die Übersicht gegeben hat über seinen gesamten Heilsplan, dass wir wissen, auch der große Abfall musste kommen, der Mensch der Sünde offenbar werden, die Gesetzlosigkeit und die Gottlosigkeit muss Überhand nehmen. Wir haben es gelesen im Matthäus-Evangelium, die Liebe wird in vielen erkalten und so weiter. Aber es gibt einige, es gibt den Überrest, in denen die erste Liebe zurückkehrt. Das erste Feuer Gottes, der Eifer und das Wort des Herrn, das uns zu einem hellen Licht geworden ist, wie Petrus es im 2. Petrus, dem 1. Kapitel, dem 19. Vers sagt. Ihr tut wohl, dass ihr auf das prophetische Wort achtet, wie auf ein helles Licht, das an dunklem Orte scheint. Wenn der Prophet gesagt hat, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker, dann sehen wir, dass dem so ist. Aber über dir soll aufgehen das Licht. Und so könnten wir von dem Propheten Jesaja 60 zu 2. Korinther 4 gehen, wenn ich recht bin, wo Paulus schreibt, dass wir das Licht sehen, das Licht Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir können zu 1. Thessalonicher 5 gehen, wo Paulus sagt, ihr seid nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag übereile. Denn ihr seid Kinder des Lichts geworden, so zieht nun an die Waffen des Lichtes und so weiter. Es ist einfach herrlich, dieses alles zu sehen, dem zu folgen, es in uns aufzunehmen. Und zusätzlich noch das Wirken Gottes in unserer Mitte. Und ich musste da an das Wort des Herrn denken aus Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8 und auch aus Jesaja 43 ist es wohl, ungefähr der 10. Vers, wo Gott schon im Alten Testament sagte, ihr seid meine Zeugen, Jakob, und du bist mein Knecht, den ich erwählt habe. Und im Neuen Testament sagt er zu seinen Jüngern, ihr seid meine Zeugen. Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge ist nicht irgendjemand, der hört, was andere gesagt haben. Ein Zeuge war dabei, wenn etwas geschieht. Und so hat der Herr von Anfang an Menschen gehabt, die dabei waren. Ob im Alten oder im Neuen Testament, er hatte Zeugen seiner Herrlichkeit, Zeugen, die seine Wunder gesehen haben, Zeugen, die sein Tun miterlebt haben und so auch im Neuen Testament. Ihr seid meine Zeugen. Er hat nicht nur Dienste, Ämter und Aufgaben und Gaben in die Gemeinde gesetzt, sondern er hat da gesagt, bleibet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Dann werdet ihr meine Zeugen sein. Da, wo die Kraft aus der Höhe, die Kraft des Heiligen Geistes offenbar werden kann in der Gemeinde des lebendigen Gottes, da kann man bezeugen, was Gott tut, was er redet, was er wirkt, in welch einer Weise er sich offenbart. Wenn wir in Apostelgeschichte 1 lesen, dass der Herr Jesus sich nach seiner Auferstehung den Seinen durch viele Beweise als lebendig bezeugt hat, so wissen wir, was es bedeutet. Sie haben ihn gesehen, sie haben ihn gehört. Und wenn die Menschen, die nicht glaubten, vielleicht hätten einwenden wollen oder sagen, wer hat ihn gesehen, schon hätte man die Jünger zusammenholen können. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 15, dass der Herr Jesus sich 500 Brüdern oder mehr als 500 Brüdern auf einmal geoffenbart hat. Er hat aber vorher gesagt, ehe er starb, nur noch eine kurze Zeit bin ich bei euch, nur noch eine kleine Weile und dann sieht die Welt mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Ihr aber, das sind die Seinen, das sind seine Jünger, die seine Kraft, die Kraft der Auferstehung, die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die das Wirken Gottes miterleben, sie sind seine Zeugen. Und wir kommen dazu, 1. Johannes 1, wir haben bereits hier ein Wort gehört aus dem Johannesbrief, 1. Johannes 1, Da steht klar geschrieben, was von Anfang an da war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir beschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbar geworden und wir haben es gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbar geworden ist. Dieses Wort hier passt genau zu dem, was bereits zur Einleitung vorgelesen wurde aus dem 5. Kapitel, denn auch da ist von dem wahrhaftigen und von dem ewigen Leben die Rede. Es heißt hier, das ewige Leben war beim Vater und ist uns offenbar geworden. Und hier im 5. Kapitel haben wir gelesen, im 20. Vers, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht verliehen hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und ewiges Leben. Wir sind dem Herrn so dankbar, dass Gott von Anfang an Menschen hatte, die gegenwärtig waren, wenn er redete, die gegenwärtig waren, wenn er seine Wunder tat, die gegenwärtig waren, wenn er seine Anweisungen gab. Er hatte Menschen, auf die er sich verlassen konnte, Menschen, die ihm geglaubt haben, auch wenn sie Schwachheiten aufzuweisen hatten, so schrien sie aus der Tiefe ihres Herzens und ihrer Seele zu dem lebendigen Gott, dass er sich ihre erbarme, dass er ihnen helfe. Aber in ihrem Herzen haben sie stets geglaubt und Gott hat ihnen immer wieder aufs Neue geholfen und sich ihnen kundgetan, als der Lebendige, als der Gegenwärtige, als der, der da treu ist und sein wird, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Ihr sollt meine Zeugen sein. Das ist mir in den letzten Tagen in besonderer Weise aufgefallen, eben in dem Zusammenhang, dass der Herr Jesus zwar verschiedene Ämter in die Gemeinde gesetzt hat, aber was nützt es, wenn jemand Evangelist ist, und er kann nicht bezeugen, was der lebendige Gott getan hat, wenn er nur vom Hörensagen oder vom Können aus einen evangelistischen Vortrag hält. Was nützt das alles? Oder jemand anders andere Funktionen in der Gemeinde wahrnimmt, wenn man nicht Menschen hört und kennt, die Zeugen der wunderbaren Gnade und Kraft Gottes geworden sind, Menschen, die sagen können, ich war dabei, als der Herr redete, ich war dabei, als er wirkte, ich war dabei, als dieses und jenes geschah. Solche Menschen will Gott aus uns machen und die können nur da gefunden werden, wo die Kraft des Heiligen Geistes wirksam ist, wie sie von Anfang an in der Gemeinde seit Pfingsten wirksam gewesen ist. Wir wissen, am Anfang geschahen große Dinge und wir haben es auch hier schon gesagt, jedes Kapitel im Neuen Testament hat einen Abschluss. Paulus stellt sich vor, ich, ein Knecht und Apostel Jesu Christi. Und wenn er dann den Brief beendet, dann schreibt er, grüßt alle, ob in Rom oder in anderen Gemeinden. Aber die Apostelgeschichte hat kein Ende. Sie stellt keinen Mann vor, der ein Apostel wäre in den ersten Versen, sondern es geht um den Bericht von dem, was Jesus Christus gelehrt und getan hat von Anfang an. Und das, was er von Anfang an gelehrt und getan hat, das lehrt und tut er bis ans Ende. Und wir sind jetzt am Ende und wir wollen hören, was er lehrt. Wir wollen sehen, was er tut. Als sein Volk haben wir Anspruch darauf und er hat damals Aufträge gegeben, seinen Aposteln. Er gibt sie heute. Er hat sich nach seinem Leiden den seinen kundgetan. Er tut dasselbe in der heutigen Zeit. Er hat sich ihnen als lebendig bezeugt durch viele Beweise. Und ich glaube, wir dürfen in dieser Zeit das Gleiche sagen. Er hat sich uns als der Lebendige, als der Gegenwärtige bezeugt. Durch mancherlei Beweise, die wir alle miterlebt haben und von denen wir wissen, dass es nur Gott sein kann, der dieses alles aus Gnaden gewirkt hat. Ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Ach, dass es dem Herrn gelingen könnte, uns alle noch mehr mit der Kraft seines Heiligen Geistes zu erfüllen, dass noch mehr geschehen könnte, dass unser Glaube groß wäre. Und wir haben es ja gehört im Einleitungswort, so wir dem Willen Gottes entsprechend beten, so werden wir erhört. Und Gott schenkt uns das, worum wir ihn bitten. Ich weiß nicht, ob ihr besondere Anliegen habt, die ihr vor Gott bringt. Es gibt ja Menschen, die haben jeden Tag ein neues Anliegen. Sie haben wie Kinder zu Weihnachten, sie können fast einen Zettel aufschreiben und können dann all ihre Wünsche äußern. Und dann bringen sie sie dem Herrn vor, dass er sie bescheren möchte. Vielleicht ist das ein richtiger Weg, ich weiß es nicht. Ich persönlich habe ganz wenig direkte Dinge in meinem ganzen Leben gehabt, die ich dem Herrn hingelegt habe. Ich bete nur, o Gott, habe deinen Weg in meinem Leben. Tue, was dir gefällt. Nimm mich hin zu deinem Dienste. Ich bin dein. Ich habe keinen Wunschzettel, den ich da vollschreiben müsste, mit wer weiß wie vielen Dingen, die ich mir da wünsche, sondern ganz schlicht und einfach, Herr, hier bin ich, nimm mich hin und hilf mir, deinen Weg zu gehen, dein Wort zu erkennen, deinen Willen zu tun. Das ist ein Gebet, das gefällt Gott wohl. Da brauche ich mir gar keine Sorge zu machen, ob er es erhören wird oder nicht. Ich weiß, er wird es erhören, denn es ist nach seinem Willen gebetet und gefleht. Wenn aber irgendjemand Dinge betet, für die er selber noch im Zweifel ist, dann hat das Gebet keine Kraft. Ein Gebet kann nur da göttliche Kraft offenbar werden lassen, wo jeglicher Zweifel ausgeschaltet ist. Und wenn wir nicht wissen, dass es dem Willen Gottes entsprechend ist, was wir beten, dann sollten wir sogar abwarten, bis wir wissen, es ist im Willen Gottes, was wir jetzt vortragen, damit wir nicht einfach mit Gott reden und keinen Glauben haben, dass es tun wird, sondern wenn wir mit Gott reden, dann wollen wir es im völligen Glauben tun können. Und das können wir nur dann, wenn wir Bitten vor sein Angesicht bringen, die wir ihm aus seinem Worte entgegenbringen können. Und dann wissen wir, er wird uns erhören und das schenken, worum wir ihn aus Gnaden bitten. Hier steht, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Ja, wie viel Ungerechtigkeit kann uns passieren? Man weiß es vielleicht manchmal gar nicht. Man denkt an grobe Fahrlässigkeiten, dass man einem Menschen sonst was zufügt. Manchmal können es kleine Dinge sein, die wir vielleicht gar nicht merken, von denen wir nicht wissen. Ich glaube, es ist ein Psalmist, der betet, o Gott, vergib auch meine verborgenen Fehler. Manchmal sind Dinge verborgen. Wir sehen sie nicht, aber Gott weiß sie. Und die Heilige Schrift sagt, jede Rebe, die an ihm ist, reinigt sich, auf dass sie noch mehr Frucht bringe. Und er reinigt sie auch, und es steht hier wohl auch im Johannesbrief, wer diese Hoffnung zu ihm hat, der reinigt sich noch mehr. Das ist das Wort, das ich meine. Hier in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 3 heißt es, wir wissen jedoch, dass wenn diese Offenbarung eintritt, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jetzt Vers 3, jeder, der diese Hoffnung auf ihn setzt, reinigt sich gleich, wie er rein ist. Das haben wir schon in den Chorussen zum Ausdruck gebracht und bringen wir in den Gebeten zum Ausdruck. Wir als Menschen vermögen es nicht, aber wir setzen unsere Hoffnung auf den allmächtigen Gott und wissen, er hat uns schon gereinigt durch die Kraft seines Blutes, Er hat uns geweiht durch die Kraft des Heiligen Geistes und zu Gefäßen seiner Ehre bestellt, um seine Macht und Herrlichkeit zu offenbaren, um gegenwärtig zu sein, damit er reden, damit er wirken und damit wir Zeugen werden von dem, was er geredet und gewirkt hat. Aber dazu ist immer wieder notwendig, dass er sich herabneigen kann mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und das kann nur geschehen, wenn wir ihm völligen Glauben entgegenbringen. Und ich hoffe, dass vom Ersten bis zum Letzten unter uns ein jeder dem Wirken des Heiligen Geistes mit offenem Herzen, ja mit ganzer Hingabe zugetan ist und weiß, dass hier der Herr aus Gnaden seine Augen offen hält und dass er über uns wacht und die Zusage gegeben hat, dass er selbst die Verantwortung für uns übernommen hat. Alle, die seit Jahren das Wirken Gottes an dieser Stätte oder auch schon vorher miterlebt haben, sie haben ein völliges Vertrauen zu dem, was Gott aus Gnaden redet, zu dem, was er wirkt. Es gibt also keinen Anlass, auch nur im Geringsten, ein Fragezeichen irgendwie und irgendwo zu setzen. Im Gegenteil, man kann nur ein Amen sagen, weil wir wissen, der Geist Gottes ist heilig und der Geist Gottes hat die Gefäße geheiligt, die er benutzt. Er hat die Zunge geweiht, damit das ausgesprochen wird, was recht ist vor seinem Angesicht, was er selber aussprechen würde, wenn er hier gegenwärtig sein könnte und wir ihn leibhaftig sehen würden. Er hat sich diese Möglichkeit in der Gemeinde geschaffen, damit der Dienst fortgesetzt werde. Dasselbe, was der Herr Jesus auf Erden tat, als er hier wandelte, das tut er jetzt auf Erden durch die Gemeinde, die da ist, sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und so freuen wir uns über das Wort des Herrn. Wenn wir heute eine Bitte vor das Angesicht bringen wollen, die nach seinem Willen ist, dann können wir sagen, Herr, erfülle uns mit Heiligem Geist. Löse deine Verheißung ein, damit auch wir alle, jeder persönlich, ein Zeuge der übernatürlichen Kraft Gottes werden kann, dass jeder Jesus Christus in der Kraft der Auferstehung erlebt. Dass man nicht nur sagen kann, er war in unserer Mitte, sondern dass jeder sagen kann, er hat sich mir geoffenbart. Wir singen in einem Lied, du hast dich mir geoffenbart, nicht nur in unserer Mitte, du hast dich mir geoffenbart, o Herr, in großer Huld. Und das ist hier aus Gnaden geschehen. Wir haben auch das gehört, dass alle, jeder einzeln in diesen Bund mit Gott eingeschlossen ist. Und dass jeder angesprochen wird, dass jeder vom Wirken des Heiligen Geistes erfasst wird. Und wir sind sehr, sehr traurig, wenn nicht jeder vom Wirken Gottes erfasst wird. Es gibt nichts Traurigeres in der Gemeinde Jesu Christi, als wenn irgendjemand das Wirken Gottes an sich vorüberziehen lässt, ohne mit in das Boot einzusteigen, ohne den Herrn anzurühren, ohne den Saum seines Gewandes zu berühren und sagen, Herr, jetzt gehst du hier auf und ab, ich spüre es. Das muss man mal im Glauben sagen können und dann tut sich etwas. Aber wenn wir uns in uns selber verkrampfen und sagen, ja, die anderen sind vielleicht gesegnet, aber ich spüre noch gar nichts, dann haben wir im Unglauben gesprochen und den Herrn überhaupt nicht geehrt. Wenn wir aber merken, dass der Geist Gottes herabkommt, ach, dann sagen wir, Herr, jetzt strecke ich mich aus. Ich möchte dich im Glauben berühren, denn jetzt gehst du durch unsere Reihen. Jetzt kommst du hier an mir vorbei und jetzt berühre ich dich und schon ist was passiert. Aber wenn wir das in weite Ferne schieben und sagen, ja, vielleicht bist du jetzt vorne, Herr, und nicht hier hinten. Was soll das denn? Ihr müsst im Glauben denken. Und ihr müsst praktisch denken, so dass der Glaube wirksam werden kann. Denn Jesus Christus ist zur gleichen Zeit hier vorne, in jeder Reihe, mit jedem Einzelnen. Er ist nicht an Zeit und Ort gebunden. Wenn er hier durch unsere Mitte wandelt, dann ist jeder angesprochen. Und dann darf ihn jeder berühren und jeder erleben. Und dann werden wir alle Zeugen seiner wunderbaren Gnade und seiner herrlichen Kraft, die an uns offenbar werden kann. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und werdet meine Zeugen sein. Erstmal die Kraft des Heiligen Geistes. Und was wir in den letzten Wochen und Monaten hier in besonderer Weise und auch schon immer wieder zum Teil in den vergangenen Jahren erlebt haben, war alles nur möglich, weil die Kraft des Heiligen Geistes herabkam und einige unter der Salbung des Heiligen Geistes gebraucht werden konnten zum Segen für uns alle. Und darüber freuen wir uns. Wenn zum Beispiel jemand an einer Quelle steht und gerade schöpft, es mag sein, dass einer schöpft und viele trinken. Und so kann es sein, dass Gott ab und zu ein Gefäß gebraucht und viele, viele sind da, die da trinken und die sich laben können an dem, was Gott aus Gnaden tut. All diese kostbaren Gedanken seines Wortes, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben, ihn gegenwärtig zu sehen in der Gemeinde der Heiligen, ihn reden zu hören, ihn wirken zu sehen, dass man weiß, Herr, mich hast du gemeint, mich hast du angesprochen, mich willst du erfüllen mit deinem Heiligen Geist. Ich nimm dich bei deinem Wort. Ich möchte dein Zeuge sein. Ich möchte erleben, was du tust. Ich möchte bezeugen können, dass ich selber gesehen habe und so weiter. Und ihr werdet sehen, der Herr wird sich herabneigen. Es muss ein inniges Gebet sein, nicht ein Gebet der Vorhaltungen. Wir können Gott keine Vorhaltungen machen. Wir können nur sagen, Herr, du hast die Verheißung gegeben. Und wir wissen, keine deiner Verheißungen kann unerfüllt bleiben. Also, Herr, du wirst sie erfüllen aus Gnaden. Er gab die Verheißung, am dritten Tage aufzuerstehen. Er ist auferstanden am dritten Tage. Jede Verheißung, die er gegeben hat, die hat er auch erfüllt. Er sagte, er würde den Seinen vorhergehen nach Galiläa. Er hat's getan. Er sprach, ich komme wieder zu euch. Er ist zurückgekommen. Er sagt, ich werde euch den Tröster senden. Er hat den Tröster gesandt. Er hat jede Verheißung eingelöst. Er ist Gott, nicht ein Mensch, dass er lüge. Was er spricht, ist Wahrheit. Und wir haben gelesen, wir sind in dem Wahrhaftigen. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn wir in dem Wahrhaftigen sind, da ist alles Wahrhaftigkeit. Da ist kein Raum mehr für einen Zweifel oder für Unglauben oder für sonst irgendetwas. Wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne. Und er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wenn wir das heute begreifen können, wir sind in dem Wahrhaftigen. Und wir werden mit seiner Wahrhaftigkeit durchdrungen. Aller Lug und Trug ist von uns gewichen. Etwas Echtes, etwas Göttliches ist aus Gnaden entstanden. Sein Wesen durchdringt uns. Sein Geist hat Wohnung in uns genommen, damit er seine Werke durch uns alle aus Gnaden wirken kann. Möge es ihm gefallen. Lebendige Zeugen seiner lebendigen Gegenwart zu werden, indem wir die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und Dinge sehen und hören, wie sie am Anfang in der Apostelzeit geschehen sind. Jesus Christus hat sich am Anfang als lebendig bezeugt. Er hat am Anfang mit den Seinen über die Geheimnisse des Reiches Gottes gesprochen. Er hat am Anfang beauftragt. Er hat die Verheißung gegeben, er ist am Ende derselbe, er ist der Erste und er ist der Letzte. Er hat in dieser Zeit zu seinen Jüngern sagen können, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Er hat manches mit uns zu reden gehabt, hat uns beiseite genommen und uns seinen Willen und sein Wort in wunderbarer Weise kundgetan. Möge sein heiliger Segen und seine Gnade über uns sein und sein Geist stets in unserer Mitte walten könnten. Wenn wir nichts zu bringen und nichts zu beten haben, lasst uns alle Zeit mit diesem innigen Flehen den Ort hier betreten, o Gott. Lass deinen Geist auf uns allen ruhen. Walte in unserer Mitte, wie du verheißen hast, mein Geist waltet in eurer Mitte. Und das soll unser Gebet sein, alle Zeit. Wir wollen Gott nicht sagen, was er tun soll, das weiß er selber. Wir wollen ihm nur sagen, Herr, lass deinen Geist auf uns alle fallen. Walte in unserer Mitte nach deinem Wohlgefallen. Tue, was du tun möchtest. Wir sind hier, um uns dir zu unterordnen, dir zu glauben und dir Vertrauen zu schenken. Und dann wird er's aus Gnaden tun. Gelobt sei sein wunderbarer und herrlicher Name. Amen.